Also nach einer kurzen Unterbrechung kommen wir wieder zu Davids Psalm, beziehungsweise letzte Woche hatten wir schon Davids Psalm mit 51. Aber halt ganz wenig Psalmen mal kurz, die nicht von David waren. Jetzt sind wir wieder mittendrin. Wir kommen halt nicht ohne David klar. 52, ja, kein Problem. Die Zeit haben wir noch. Das ist dann auch mal wieder einer der Psalmen, bei denen wirklich eingeordnet wird, wann genau er gewesen ist. Da steht da nämlich, eine Unterweisung Davids vorzusingen, als Doeg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und sprach, David ist in Achimelechs Haus gekommen. Also, die Geschichte ist hier zumindest bei mir in der Bibel auch mit Fußnote angegeben, 1. Samuel 22. David war unterwegs, weil er geflüchtet ist vor Saul. Und dann ist er weitergezogen, hat sich musste ja irgendwie sich verstecken und ist dann zur Stiftshütte gekommen, die halt zu dem Zeitpunkt dort an dem Ort war. Und Achimelech, der hohe Priester, kam raus und sagte dann zu David: Okay, was macht ihr hier? Wo seid ihr unterwegs? Und David sagte: Ja, wir sind auf einer geheimen Mission des Königs. So ein bisschen mit der Wahrheit halt daneben. Oder er konnte halt sagen: Gott ist der König. Vielleicht war das dann noch in Ordnung. Und hat dann Achimelech gefragt, ob er was zu essen hätte, weil er und seine Männer nichts zu essen hatten die letzten Wochen oder die letzten Tage. Und dann sagt Achimelech, ja, eigentlich habe ich gar nichts da, ich habe nur das Schaubrot. Also die Schaubrote sind ja diese Brote gewesen, die man im Tempel, im Heiligsten, auf diesen einen Tisch gelegt hat. Genau, nur der Priester durfte essen, während er Dienst hatte. Und dann sagt Achimelech halt, ja, also eigentlich dürfen nur Priester oder halt Leute, die sich vor den Frauen enthalten haben. Und David hat gesagt, oh, da hast du gute Chancen. Wir haben keiner seit 3 Tagen, also von dem her. Genau, dürfen es essen. Und dann sieht David diesen Doeg, den Edomiter, der ist halt ein Verbündeter Sauls gewesen. Und der ist halt dann zu Saul, hat es gesagt. Und Saul hat dann alle Priester, die dort waren, massakriert. Und nur ein Sohn Achimelechs ist dann entkommen, das war Abiatar. Und Abiatar ist dann später einer der beiden Priester gewesen, also Abiatar und Zadok haben dann später in Jerusalem unter David gedient. Okay. Aber weil Abiatar, das ist der kleine Schlenker noch, weil Abiatar sich dann zu Adonia gehalten hat und nicht zu Salomo, ist er dann auch des Hohenpriestertums enthoben worden, was aber zusammengepasst hat mit der Prophezeiung über Eli. Das heißt, dass er seine Linie des Priestertums verliert, beziehungsweise das hohe Priestertum. So. Zu dem Zeitpunkt hat das David gemacht und sagt dann: Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich währt? Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Und es geht noch weiter in diesem Buffet. Also, David hat ja tatsächlich einen göttlich inspirierten Psalm, ne? Muss man ja sagen. Die Bibel ist ja von Gott inspiriert. Und trotzdem geht David jetzt hier so mit diesen Menschen ins Gericht, wo wir als Christen heute sagen würden manchmal, kann man das denn so machen? Also es gibt ja Leute, die regen sich dann über Sachen auf, die Politiker sagen. Und wenn diese Politiker dann irgendwie was mit dem christlichen Glauben anhaben, dann so, ist man gleich wuff. Oder halt auch allgemein Christen, ne? Also ist ja dann je nachdem, was man dann sagen darf. Ist ja auch eigentlich wichtig, dass man guckt, was man sagt, aber trotzdem andererseits, David, mach das hier so richtig. Also, was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann?
Das sagt er
zu dem Doeg. Genau. Also, klagt ihn halt von ferne an. Also, Doeg oder Saul. Weil Saul ja die Priester umgebracht hat, genau. Aber, also, er sagt eben, was rühmst du dich der Bosheit, weil das ist ja so. Eigentlich sollte man sich der Bosheit ja nicht rühmen. Aber das hat zum Beispiel Jesaja in Kapitel 5 seines Buches gesagt, da gibt es so Weherufe. Und das eine ist dann, wehe denen, die Gutes böse und Böses gut nennen. Und es gibt so viele Sachen, da ist sogar die Gemeinde heute eher so, dass sie wie die Welt das sieht. Ja, das geht doch eigentlich. Also miteinander ins Bett springen oder was auch immer. Das ist normal, das geht ja und so weiter. Und wenn dann jemand von der anderen Seite her ankommt, das wird dann schon fast böse genannt. Und sich der Bosheit rühmen bedeutet dann obendrein noch nicht nur, dass man es dann unter den Teppich kehrt oder sagt, das ist schon irgendwie in Ordnung, sondern dass man dann auch noch so richtig das rausposaunt. Ja, guck mal, was hier machen wir hier. Also Tyrann ist jetzt hier nicht perfekt übersetzt, aber es ist halt in dem Sinne... Gewaltiger. Ja, genau, das passt schon besser, genau. Einfach eben ein Gewalttäter, könnte man auch sagen. Also derjenige, der... Aber es ist halt, je nachdem, wie man Tyrann halt definiert, das ist dann, aber genau. Jedenfalls derjenige, der sich mit Gewalt halt rumschlägt und dann aber eben dieses, was rühmst du dich ja Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich wert. Also, obwohl Gott doch eigentlich gut ist, rühmst du dich der Bosheit. Gilt für uns heute auch noch genauso. Also Gottes Güte wert ja immer noch. Noch täglich. Also jeden Tag aufs Neue, sagt ja Jeremia zum Beispiel, seine Güte ist jeden Morgen neu. Und das ist eben dieser Vorwurf. Du rühmst dich der Bosheit, obwohl doch Gott eigentlich gut ist. Wäre Gott irgendwann nicht mehr gut, dann könnte man vielleicht sagen, wir dürfen uns jetzt auch der Bosheit rühmen. Aber so nicht. Und dann deine Zunge schrachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Also die Zunge wird ja gerne mit Schwertern oder hier mit dem Messer verglichen. Und zwar also, ne, bei Jesus ist ja seine Zunge oder seine Sprache das Wort Gottes, die aus seinem Mund rausgeht. Und mit diesem Wort kann er alles Mögliche halt tatsächlich auch zerschneiden. Und so ist das aber auch mit den falschen Worten. Also in Sprüche, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich meine, es war Kapitel 18, aber das habe ich jetzt vergessen nachzugucken, da heißt es, Leben und Tod ist in der Kraft der Zunge und wer sie liebt, wird die Frucht davon essen. Also, dieses berühmte auch wieder, pass auf deine Worte auf, also, ich kenne Christen aus Amerika, die sagen dann, man darf nicht mal Witze erzählen. Weil das von wegen, dann erzählst du Dinge, die du nicht ernst meinst und dann glaubst du dir selber nicht mehr. Also so ist dann die Begründung. Finde ich jetzt nicht ganz, weil es gibt in der Bibel tatsächlich Stellen, an denen Gott richtig hochironisch redet. Also zum Beispiel in Malachi sagt er, geh doch mit dem bisschen, was du da hast, zu deinem Landesfürsten oder zu deinem Fürsten und guck mal, wie er dich behandelt. Das ist eindeutig ironisch gemeint an dem Punkt. Also, aber es ist trotzdem eben wichtig zu gucken, was rede ich denn eigentlich? Rede ich eher vom Leben oder rede ich vom Tod? Auch wenn ich von anderen rede. Oder was ich von anderen höre. Weil es ist ganz interessant, was ja dann in mich reingeht über bestimmte Leute oder über bestimmte Gruppen oder was auch immer. Das kommt dann bei mir ja wieder raus. Und wenn ich sie dann nicht sehen kann von Gott her, dass er sie ja auch liebt und dass er für sie gestorben ist und alles. Da kann man sich in Teufels Küche reden, tatsächlich. Also deswegen sagt Jakobus ja auch, ein jeder von euch sei langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, weil man sich beim Reden ganz schnell in Rage reden kann und im Zorn, da begeht man dann ganz schnell die Sünde beim Reden.
Jesus sagt doch auch mal, das, was neigt, ist nicht so schlimm.
Das, was genau, was rauskommt, genau. Das ist dann in Kapitel 15 in Matthäus und in Kapitel 12 sagt er auch, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also das, wo ich mich selber mit fülle. Und das ist dann eben, dann kann meine Zunge kann übrigens auch Sprache bedeuten, eben ein Messer sein, das jemand anderen massakriert. Und deswegen sagt er dann hier eben auch, du Betrüger, du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Da haben wir das nochmal mit dem Reden. Also, weil das, was ich lieber will, also das im Hebräischen wird gerne verglichen in Absoluten. Also zwei Leute, zwei große Leute, aber der eine ist größer als der andere. Dann sagt der Kleinere, du bist groß von mir. Ist das wörtliche Hebräisch, also haben wir immer dann, wenn wir es nicht direkt gleich schon konnten, dann sollten wir sagen, du bist groß von mir aus gesehen. Und das ist dann auch hier. Also du liebst das Böse mehr als das Gute, also tatsächlich, also die Liebe ist größer zum Bösen als zum Guten. Und darum redest du auch lieber Falsches als Rechtes. Also das, was Gott nicht passt. Falsches ist tatsächlich aber alles das, was nicht Gottes Wort entspricht. Und das ist dann mitunter in dieser Welt auch sehr gefährlich, weil Gottes Wort ist nicht unbedingt das gleiche wie das, was wir sehen und fühlen und schmecken. Also eins meiner liebsten Beispiele ist ja Abraham. Übrigens, das Lied, das wir am Sonntag zum Segen gesungen haben, das war dann wirklich, das hat dann ganz viele Aspekte von Abraham gehabt. Ja, ja. Genau. Zum Beispiel eben dann in der dritten Strophe, hoffe, wo nicht zu hoffen ist. Genau das ist das auch. Abraham hätte sagen können, meine Frau ist unfruchtbar, also wird das auch nichts. Dann hätte er wissenschaftlich komplett korrekt gelegen, aber er hätte trotzdem was Falsches gesagt. Warum? Weil Gott zu ihm gesagt hat, von Sarah wirst du einen Sohn haben. Und gewissermaßen war bis zu dem Zeitpunkt, als Gott das gesagt hat, war das komplett richtig. Von Sarah kann ich keinen Sohn kriegen. Das geht nicht. Aber in dem Augenblick, wo Gott sein Wort hineingegeben hat, da war es falsch zu sagen, von Sarah kann kein Kind kommen.
Trotzdem hat er was ausgemacht.
Ja, nee, das war dann davor halt noch dann, genau. Aber es ist, ja, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr rein. Aber Gott sagt zu Abraham, erst von Sarah kriegst du deinen Sohn, als Ismael schon 13 Jahre alt war. Also, das hat dann Gott erst danach nochmal richtig gesagt. Aber die haben davor schon gesagt, auch probieren wir es doch mal nach dem Fleisch, genau. Weil sie es noch nicht kapiert haben. Und dann aber auch hier, du redest lieber Falsches als Rechtes. Also das falsche Reden bedeutet, ich rede das, was nicht Gottes Wort entspricht. Und das kann mir halt dann insofern auch wieder zum Verhängnis werden, weil Gott dann sagt, okay, wenn du dann halt das jetzt als deine Wahrheit ansiehst, dann wird halt mein Wort nicht für dich wahr. Es ist dann noch relativ einfach, wenn man es in der Bibel hat und dann, ich habe so Dinge, bei denen ich gerade immer wieder denke, ach, kannst du nicht einfach aufhören, weil eine Situation, die mir gewissermaßen ins Gesicht schreit, so bin ich jetzt, so bleibe ich auch. Und ich höre von Gott aber immer wieder, nein, nicht aufgeben, bleib dran, ich muss das für dich anders machen. Und da bin ich am Ringen, weil ich hab das natürlich dann nicht richtig als Bibelvers, aber dann trotzdem zu sagen, okay, es ist doch Gottes Wort und das ist wahr und das andere ist falsch, auch wenn mir das andere jetzt quasi als Realität ins Gesicht brüllt. Dann geht's weiter, Vers 6, also das Sela bedeutet, jetzt müssten wir ein musikalisches Intermezzo machen. So, das war's. Nee, also das ist dann, dass man drüber nachdenken kann. Aber das mache ich ja auch dadurch, dass ich das erzähle. Also von dem her. Vers 6. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Also dann nochmal. Und das finde ich so interessant, dass er auch wirklich sagt, du redest das gern. Also es macht dir Freude, das zu reden, was Verderben bringt. Das ist nämlich auch ein großes Problem. Also ist auch bei Klatsch und Tratsch so und alles Mögliche. Und gern muss gar nicht unbedingt sein, das ist, also nicht unbedingt so dieses, dass es einem Freude bereitet, sondern man macht das lieber, also wie die Israeliten in der Wüste und sie war gerade am Eingang zum verheißenen Land und dann kamen die Spione wieder und die 10 Kontrakter haben gesagt, es geht nicht und Joshua und Caleb haben gesagt, es geht. Und das Volk hat aber lieber das geredet, was zum Verderben dient, mit der falschen Zunge, weil sie halt gesagt haben, das ist die Realität, die wir sehen. Und Gottes Wirklichkeit, das ist uns schlusspiep egal. Und deswegen haben sie halt dann das zum Verderben sich geredet, weswegen Gott dann sagt, 4. Mose 14, 28, wie ihr geredet habt vor meinen Ohren, so will ich mit euch tun. Das ist dann eben auch nochmal dieses Ganze, warum man aufpassen soll, was man sagt. Also, wie gesagt, das mit Witzen finde ich jetzt auch ein bisschen zu sehr übertrieben. Das darf man meinetwegen schon machen. Aber halt dann wirklich mitunter aufpassen. Ups. Und
du hast alle Worte des Verderbens geliebt.
Aha, ja, genau, das ist dann.
Und Elberfelder schon
ja. Ja, genau, ja, es ist dann, also gern und geliebt, das ist dann wirklich, aber im Lieben nicht unbedingt in dem Sinn, dass man halt dann das partout so möchte, aber Lieben bedeutet im Hebräischen halt auch die Tat. Und das ist dann, ich weiß von einem Ehepaar, die hatten dann finanzielle Probleme und wussten aber, es stimmt, dass wir geben und es uns dann gegeben wird. Und dann haben sie halt gesagt, okay, das machen wir jetzt. Wir geben unserer Gemeinde Geld, das Zehnten und vielleicht noch ein bisschen drüber, weil wir wissen, dass Gott uns versorgt. Und dann kam immer wieder von einem oder dem anderen dann, ach, das wird einfach nicht funktionieren. Und der andere, dann soll ich mit dir drüber einstimmen, damit es dann genauso wird. Hat dann wieder gleich gesagt, nein, ich nehme diese Worte zurück. Weil sie wussten, okay, sonst wird's nichts. Und die haben tatsächlich dann, also hat ein bisschen gebraucht, bis sie das dann halt auch wirklich gesehen haben, aber dann haben sie gemerkt, ja, nee, und jetzt haben wir uns quasi aus unserer Armut herausspenden können. Und dadurch dann eben aber auch, dass sie gesagt haben, wir nehmen das Wort Gottes für bare Münze und reden auch nichts anderes. Und der hat das dann gehabt, als der sich frisch bekehrt hat, hat ihm einer gesagt, du brauchst das Vokabular der Stille. Und dann hat er sich gefragt, was soll denn das? Und hat Gott ihm tatsächlich später im Gebet gesagt, wenn du nichts anderes als mein Wort reden kannst, dann halt die Klappe. So. Darum. Faustregel, wenn ihr das Wort darum seht, gucken, wieso es da rumsteht. Also, ne, wegen all dieser Dinge davor, wegen seiner Worte. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinem Zelt reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. Warum? Also gerade nochmal dieses davor, du redest alles, was zum Verderben dient. Mit falscher Zunge. Also alles das, wenn du Gottes Wort nicht reden kannst, das, was dir eigentlich zum Leben dienen soll, dann kannst du auch nicht das Leben bekommen. Und halt auch immer wieder ganz schwer, wenn man dann in einer Situation drinsteckt, die eigentlich genau das Gegenteil sagt. Und dann nicht der sichtbaren Welt Recht geben, sondern halt dem, was man nicht sieht. Weil man dann halt weiß, okay, sonst muss ich halt raus aus dem Land der Lebendigen. Also bei Doeg tatsächlich komplett. Es gibt das aber auch im kleineren Rahmen. Also wenn ich halt nur an einer bestimmten Stelle nicht glauben kann. Also jetzt zum Beispiel, dass ich Gott bei meinen Finanzen nicht vertraue. Dann werde ich halt da, komme ich halt da nicht raus. Also da ist Gott zum Glück so gnädig, dass er dann sagt, nee, also klar, natürlich, du gehörst zu Jesus und alles, aber wenn du da an dieser Stelle mir nicht vertrauen kannst, dann kannst du es leider auch nicht sehen. Das Gute dabei ist, wenn man dann weiß, okay, ich habe zwar nur so einen kleinen Glauben, aber ich kann mich auf Jesus verlassen und der hat den wesentlich größeren Glauben. So. Und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen. Siehe, das ist der Mann, der sie nicht auf Gott sein Vertrauen setzte, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und war mächtig, Schaden zu tun. Ich finde das interessant, am Kreuz war das ja genau andersrum. Also das ist dann, da haben die dann ein Zitat aus Psalm 25 gehabt. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun. Da spotten sie dann drüber, guck mal, der hat Gott vertraut und was hat es ihm gebracht. Und jetzt tatsächlich, aber hier einmal wirklich das andere. Der Mann, der sein Vertrauen nicht auf Gott setzt, der hat am Ende den großen Schaden davon. Und das werden sogar die Leute sagen. Also, wo sich ja viele mittendrin so fühlen, eigentlich als wäre es andersrum. Also, Paulus sagt ja in 1. Korinther 15, in Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Aber ganz oft kommt es einem vor, eigentlich bin ich jetzt schon der Elendste, weil ich in diesem Leben auf ihn hoffe. Dass die Ewigkeit danach ist ja gesichert, aber das andere dann. Und dann aber zu wissen, nee, am Ende wird es eigentlich andersrum. Bloß bis dahin aushalten. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Auch das ist so schön. Also David weiß eben, ich bin wie ein Baum. Und das ist übrigens einer der Gründe dieser Vers, warum ich dann auch davon ausgehe, dass Psalm 1 auch von David ist, auch wenn es bei dem nichts davon heißt. Aber hier ist ja, also auch ein Hinweis, also es wird vermerkt Psalm 92, aber Psalm 91 ist ja eben auch dieses Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ja. Seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ist natürlich interessant, hier ein Ölbaum im Hause Gottes, also natürlich die Stiftshütte, die hätte man so auch bauen können, dass da ein Ölbaum drin gestanden hätte. Aber auf alle Fälle, so ein Baum, der ganz nah an Gott dran steht. Und ein Baum ist eben wirklich tief verpflanzt und verwurzelt. Da kriegt man nichts raus. Also keine Ahnung, du weißt wahrscheinlich besser Bescheid, wie viel man an Energie verbauen muss, um einen Baum zu setzen. Aber so ein Ölbaum, der hat halt noch mal, das wird ja noch einiges mehr. Aber dann eben vor allem ein grünender Ölbaum, also wirklich der bleibt. Und weiß nicht, ob ihr das wisst, die Ölbäume im Garten Gethsemane, die sind alle zur Zeit Jesu schon mehrere hundert Jahre alt gewesen. Oh, okay. Also die heute im Garten Gethsemane stehen, sind schon zu Jesu Zeiten älter gewesen als Jesus. Also natürlich als älter als Jesus im Fleisch. Die können sehr alt werden. Und das heißt also wirklich, ein Ölbaum bleibt lange. Und das sagt David eben auch. Ich werde bleiben. Warum? Weil David weiß, ich bin der, der auf Gottes Seite steht. Ich bin derjenige, der halt nicht das macht wie Doeg. Und dann eben auch, ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Also natürlich, David ist gestorben. Aber interessanterweise, weil er ja im Glauben daran gestorben ist, was dann später sich in Jesus erfüllt hat, lebt er ja immer noch. Und darum kann man tatsächlich sagen, auch über den Tod hinaus vertraut er immer und ewig. Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. Der Vers ist sehr einfach, wenn es hinter einem liegt. Wenn es vor einem liegt, ist trotzdem ganz gut zu danken. Mhm. Also so wie man dem Kind verspricht, ich gebe dir das, und das Kind sagt dann schon Danke. Mhm. Aber das ist das Hebräische ist tatsächlich, also diese Form im Hebräischen kann tatsächlich, also kann man tatsächlich übersetzen, du hast es getan. Man kann es aber auch übersetzen, du wirst es tun. Das ist, im Hebräischen gibt es zwei Verbformen. Die eine ist eine nicht abgeschlossene Form, die andere ist eine abgeschlossene Form. Und dann muss man halt dann, wenn man das dann sieht, dann gucken, okay, was ist jetzt genau gemeint? Und bei dieser abgeschlossenen Form, das nennt sich dann mitunter, den Begriff möchte ich euch nicht merken, aber ich sage ihn trotzdem, Perfektum Propheticum. Also prophetisches Perfekt, dass David in diesem Fall schon sagen kann, Gott hat es getan, auch wenn es noch gar nicht zu sehen ist. Aber das ist diese Gewissheit. Also so wie Abraham dann gesagt bekommt von Gott, nicht mehr Abraham soll der Name sein, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und aus weltlicher Sicht hätte man Gott vorwerfen können, du lügst ja. Weil Abraham zu dem Zeitpunkt zwar Ismael hatte, aber halt kein Kind mit Sarah, von der er eigentlich das Volk kommen sollte. Und trotzdem war er dann ab dem Zeitpunkt auf alle Fälle schon Vater vieler Völker gemacht. Und genauso ist das hier auch. Du hast es getan. Und dann kommt nämlich, ich will harren auf deinen Namen vor den Heiligen, denn du bist gütig. Hoffen und harren hält manchen zum Narren, aber halt nur den, der nicht ausharrt.
Also es ist fast besser, der Elberfeld, das heißt mal
vorstellen. Ja, mach ruhig, ja genau. Das ist dann
ich immer. Werde dich ewig preisen, weil du es getan hast. Das gibt's nämlich. Weil du es getan hast.
Ja genau, aber auch mit dem getan. Genau.
Auf deinen Namen, denn er ist gut, werde ich harren vor deinen Frommen. Also ich finde es manchmal...
Ja, es ist, jede Übersetzung hat die eigenen Stärken. Das ist dann, ich bin halt mit Luther auch groß geworden. Ja, von daher dann ist es immer wieder...
Aber ich habe mir irgendwann die Elberfelder zugelegt. Und ich finde, gerade im Alten Testament ist es halt schwierig.
Ja, genau.
Jetzt nicht so, aber im Neuen Testament ist es gut zu lesen.
Genau. Dieses Harren bedeutet festklammern und aushalten. Also wirklich so in die Spannung aushalten. Mhm. Wie eben, Verheißung ist gegeben, dass David sogar wirklich sagen kann, du hast es getan, bis man es dann aber sieht. Und ich will harren auf deinen Namen. Warum auf den Namen? Wer den Namen des Herrn anruft oder sich auf den Namen des Herrn beruft, der wird gerettet, dem wird geholfen. Und das in allen Aspekten. Also gerettet heißt eben nicht nur, ich werde gerettet, dass ich später nicht in die Hölle komme, sondern bei allen anderen. Da werden sie geholfen. Und warum? Denn du bist gütig. Gar nicht, weil sich David irgendetwas auf die Schulter hätte klopfen können. Sondern einfach bloß, weil er weiß, Gott ist gütig. Und das ist, wir hatten das bei Psalm 44 auch, da heißt es dann, erlöse uns um deiner Güte willen. Einfach, weil Gott gut ist. Also man kann so viel richtig machen. Das ist auch alles gut und dient einem gewissermaßen dann auch. Also, aber im Endeffekt liegt es eigentlich nur daran, dass Gott gut ist. Und wenn man sich das mehr bewusst macht, dann ist einem sehr gut geholfen. Weil man weiß, wenn noch ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, die ihn bitten. Der Vater, der nämlich wirklich gut ist. So, Psalm 53, den haben wir gewissermaßen schon mal durchgenommen. Der ist nämlich fast identisch mit Psalm 14. Und es gibt nur ein paar kleine Unterschiede, also wirklich... Ich habe die mal hier ganz kurz aufgeschrieben. Also ich lese den Psalm jetzt einmal ganz vor und dann sage ich die kleinen Unterschiede und dann gehe ich auf zwei Sachen ein, die ich beim dabei schon hatte und dann noch die zwei Verse, die tatsächlich anders sind. Eine Unterweisung Davids vorzusingen zum Reigentanz. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Freveln ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und noch Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, Gott aber rufen sie nicht an. Sie fürchten sich da, wo nichts zu fürchten ist, doch Gott verstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. So. Ganz wenige Unterschiede sind tatsächlich erstmal in den ersten Versen. Also es heißt dann an einer Stelle in Vers 3 heißt es hier, Gott schaut vom Himmel, da heißt es dann im Vers 14, der Herr schaut. Also Gott ist ja eher der Titel, Herr ist sein Name, also Jahwe dann, wenn man es dann tatsächlich so ausspricht. Später heißt es, sie sind abgefallen, in Psalm 14 heißt es abgewichen. Ist ja schon ein Unterschied, weil abweichen bedeutet eher noch so, man driftet weg und abfallen bedeutet tatsächlich abrupt. Dann heißt es, wollen die Übeltäter sich nichts sagen lassen, heißt es hier. In Vers 14 heißt es, Kapitel 14 heißt es, wir wollen es nicht begreifen. Also sich nicht sagen lassen, sie es nicht begreifen wollen, ist schon ähnlich, aber doch nochmal anders. Also ne, diese kleinen Unterschiede. Weil nicht begreifen ist zum Teil auch einfach bloß, man kapiert es einfach nicht. Und sich nicht sagen lassen wollen bedeutet tatsächlich, man macht die Ohren zu. Da ist dann auch nochmal der Unterschied zwischen Herr und Gott. Und dann kommen jetzt die zwei Verse 6 und 7, eigentlich nur Vers 6 in diesem Fall, der dann anders ist. Aber ich noch ganz kurz, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Also, der Atheist ist ein Tor. Wir hatten jetzt ja relativ kürzlich den 1. April und der heißt ja auf Englisch April Fool's Day. Und Fool ist ein Wort, das man auch für den Toren nimmt, also den Törichten, der es eigentlich besser wissen sollte. Und in Amerika wird dann gerne deswegen gesagt, das ist der nationale Atheistentag. Weil die halt sprechen, in ihrem Herzen ist es kein Gott. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in die Sprüche guckt, also gerade in die Sprüche, aber auch in andere Bücher, dann merkt man, der Tor, das kann durchaus auch jemand sein, der mit Gott unterwegs ist, aber der an diesem Punkt sagt, da ist kein Gott, für den ich mich entweder verantworten müsste oder dem mir helfen könnte. Und dann handle ich töricht, vielleicht weise nach der Welt, aber töricht gegen Gott, weil ich sage, ich verlasse mich nicht auf Gott. Und hinterher darf er dann schon meine Sachen wieder ausbügeln und so weiter, aber ansonsten, nee, ich vertraue nicht auf Gott, sondern ich verlasse mich auf mich selber, weil ja kein Gott ist, zumindest nicht für diese Situation. Da ist kein Helfer für diese Situation. Und das andere ist dann in Vers 2 auch am Ende und dann später in Vers 4, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das wird im Römerbrief zitiert, in Kapitel 3, allerdings ein bisschen abgeändert mit, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und der Vers wird dann von vielen gerne aus dem Kontext gerissen, insofern, dass man halt dann weiter sagt, ja, es ist ja keiner gerecht. Und dann wird gerne noch später Vers 23 genommen, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und haben nicht die Herrlichkeit Gottes und nehmen dann nicht, was genau im Vers danach kommt, werden aber durch den Glauben gerecht gemacht. Also, vom Alten Testament her, gerecht ist, wer Gerechtes tut. Oder wer Gutes tut. Gut ist, wer Gutes tut. Vom Neuen Testament her ist, der Gutes tut, wer gut ist. Und zwar gut gemacht aus Gott. Also, man kann ein alttestamentlich Gerechter sein, aber vor Gott ist man doch wieder ungerecht. Also, das ist wieder dieses hebräische Vergleichen. Vor Gott ist keiner gerecht. Und der einzige Mensch, der es halt geschafft hat, war Jesus. Und zum Glück haben wir seine Gerechtigkeit bekommen. Genau, das sind die beiden Sachen, die ich nochmal aufwärmen wollte. Und jetzt, sie fürchten sich da, wo nichts zu fürchten ist. Das gilt über die Übeltäter. Also über diejenigen, die tatsächlich nicht einfach bloß böse denken, sondern die das in die Tat umsetzen. Und warum fürchten sie sich da, wo nichts zu fürchten ist? Weil sie halt nicht sich auf Gott verlassen. Weil sie sagen, da ist kein Gott. Da, wo kein Gott ist, ist auch kein Helfer. Und darum habe ich auf einmal dort Angst, wo ich eigentlich keine Angst haben müsste. Und an dem Punkt, kommen wir Christen auch wieder gerne hinein. Also wir gucken uns die Nachrichtensituation an, mit allen möglichen Dingen, und verlassen uns nicht darauf, dass Gott ja weiß, was in der Welt los ist, und dass er das ja auch schon vorher geplant hat und dass er uns trotzdem mit allem versorgen kann. Also ganz gleich, wie die Politik wird, also auch wenn manche Parteien halt völlig bescheuert sind für das Land und da ist jetzt egal, aus welcher Sicht man das sieht. Also die einen sagen, die jetzt dran sind und die anderen sagen, die noch dran kommen könnten. Wenn sich die beiden auch nicht auf Gott verlassen, sind sie sowieso beide scheiße fürs Land. Entschuldigung, dass ich diese Worte mal gesagt habe. So. Aber wir gucken so sehr drauf, dass wir nicht mehr von Gott die Hilfe erwarten. eigentlich ist völlig wurscht, wer in Berlin im Kanzleramt sitzt. Wenn sich die Leute nicht auf Gott verlassen, dann geht das Land bergab. Und da ist es ganz leicht. Und ich sage es trotzdem so, natürlich Grundeinstellung, also ne, falsche Politik führt immer auch in die falsche Richtung, aber wenn ich mich nicht auf Gott verlasse, dann kann ich nicht Buße tun und dann kann ich auch nicht sagen, oh, da habe ich falsche Politik gemacht und da muss ich jetzt was anderes machen, als vielleicht auch meine Parteigenossen mir sagen und was auch immer. So weit dazu. Aber auch wir selber können das eben machen. Okay, wir sehen irgendwie den Niedergang an irgendwelchen Stellen und fürchten das, weil wir nicht glauben, dass Gott die Situation ändern kann und will. Vielleicht glauben wir noch eher, dass er es kann, aber nicht mehr, dass er es will. So. Doch Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. Also jetzt geht auf einmal der Blickwinkel auf gewissermaßen den Leser. Also du, der Leser, der sich tatsächlich auf Gott hält. Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen. Alternativ könnte man es tatsächlich noch vom Hebräischen so hinbeugen, dass es auf Gott gerichtet wird, das erste auch gut, du Gott zerstreust die Gebeine derer, die dich bedrängen, aber es ist doch wirklich tatsächlich eher auf den Gerechten halt, der dann in seinem Herzen eben sagt, es ist ein Gott. Und dieser Gott hilft mir auch. Und dann, Gott zerstreut die Gebeine derer, die dich bedrängen, du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Das gleiche, was wir bei Doeg jetzt aus dem Psalm vorhatten, am Ende müssen sich diejenigen schämen, die sich nicht zu Gott halten. Auch wenn es halt die ganze Zeit anders aussieht. Und das Aushalten ist dann wieder schwierig. Aber es heißt eben tatsächlich an allen möglichen Stellen, keiner wird zu Schanden, der auf Gott harrt. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Auch in dieser Welt, in der zukünftigen und alles Mögliche. Und wenn man dann nicht sagen kann, ich verlasse mich auf Gott, dann wird es ganz schnell bescheuert. Und dann ist eben auch wirklich zu sagen, das muss man sagen, Gott hat sie verworfen. Also diejenigen, die an welcher Stelle auch immer sagen, da ist kein Gott, der mir helfen kann oder die mir etwas vorschreiben könnte. An dem Punkt verwirft Gott die Leute zumindest. Kann total frommer Mensch sein. Aber wenn er halt zum Beispiel jetzt ne, total fromm wäre, aber halt sagt, es ist mir völlig egal, was die Bibel über Sexualität sagt. Ich springe mit anderen Leuten ins Bett vom anderen Geschlecht, vielleicht auch vom gleichen Geschlecht und was auch immer. Dann wird er an der Stelle zumindest von Gott verworfen, dass Gott sagt, da kann ich dir nicht helfen. Gut ist, dass es trotzdem immer noch Buße gibt. Und dann ist noch Vers 7, da heißt es dann eben auch nochmal wieder, ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste. So würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Da ist auch der Unterschied zwischen Psalm 14 und 53 einfach bloß Herr und Gott. Nochmal. Und ansonsten ist genau das gleiche nochmal. Und den Rest könnt ihr euch dann nochmal dazu anhören, was ich da gesagt habe. Noch Psalm 54, das kriegen wir hin.
Was für Ahnung?
Wir haben gerade eine halbe Stunde rum. Oh. Da schaffen wir heute viel. Eine Unterweisung Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Also, vorzusingen, warum? Weil Singen halt hilft, dass man sich die Dinge besser merkt. Und mitunter auch, David hat die Psalmen zum Teil ja auch direkt für den Tempel geschrieben. Und wenn man singt, kommt die Stimme wesentlich weiter. Habt ihr bestimmt auch schon mal rausgefunden. Ich habe das auch dem Jugendfestival, dem BAM, hieß es früher, jetzt heißt es Jam, also früher hieß es Begegnung Aktion Musik, jetzt heißt es Jesus Aktion Musik, deswegen ist das J jetzt da. Und ich habe Brezeln verkaufen wollen oder sollen auf dem Zeltplatz und habe dann halt nicht gerufen, frische Brezeln, sondern habe angefangen auf Bruder Jakob, frische Brezeln, gibt es hier, bei mir jetzt zu kaufen, möchtet ihr. Und es einfacher für die Stimme, weil man nicht brüllen muss und es geht tatsächlich wesentlich weiter. Und das heißt also, die Worte kommen auch weiter. Deswegen ist ja in den traditionelleren Kirchen so viel noch gesungen in der Liturgie. Weil es tatsächlich dann von vorne vom Altar auch hinten ankommt. Auch wenn das für uns heute ganz oft befremdlich ist, aber es trägt einfach weiter. Und es setzt sich besser. Also, vorzusingen beim Saitenspiel, als die Männer von Zif kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Nochmal historische Einordnung. David war geflohen, ist ja auf der Flucht gewesen vor Saul und hat sich versteckt dort. Und die Leute haben eben auch David ausgeplaudert. Warum? Weil sie gesagt haben, ja, wir halten uns zum König. Eigentlich ja auch nicht verkehrt. Weil Saul war ja auch der Gesalbte, aber David eben auch der Gesalbte. Und dann ist irgendwie, auf welche Seite hält man sich? Aber aus dem Grund hat David diesen Leuten dann auch hinterher nicht den Hals umgedreht. Weil er gesagt hat, ihr habt euch ja daran gehalten, was ihr für richtig gehalten habt. Und zwar in dem Sinne, dass ihr gesagt habt, ihr wollt euch zum König halten. Und Gott hat ja auch die Obrigkeit eingesetzt. So, und jetzt ruft er, hilf mir Gott durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Ganz wichtiges Gebet. Also, helfen. Beistehen, helfen. Ich habe jetzt da leider nicht vergessen, ins Hebräische zu gucken. Entweder ist es die göttliche Hilfe, die mit dem Heiligen Geist zu tun hat, oder ist es die Hilfe, die mit Jesu Namen zu tun hat. Aber auf alle Fälle, hilf mir. Rette mich, gib mir das, was ich brauche, und zwar wodurch? Durch deinen Namen. Nochmal dieses, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das ist unser Rechtsdokument. Ganz gleich, was wir sonst alles haben, also wie gut wir das wollen. Also, Bibel kennen ist wunderbar, aber wenn ich Gottes Namen kenne, das reicht schon. Weil ich sage, du bist der Gott, auf den ich mich berufen darf und der mir dann hilft. Und zwar ganz gleich, was die Hilfe ist oder was das Problem ist. Und deswegen, hilf mir Gott durch deinen Namen. Und das macht Gott auch eben um seines Namens willen. Weil er weiß, ich kann es mir nicht leisten, diejenigen, die sich auf meinen Namen berufen, denen nicht zu helfen. Der einzige Punkt, wo wir halt nicht dazu kommen, die Hilfe zu sehen, ist, wenn wir vorher aufgeben, weil wir dem Teufel nachgeben. Weil der Teufel dann natürlich, wenn er sieht, der beruft sich auf den Namen Gottes, dann fährt er nochmal das schlimmste Gefährt auf, das es gibt. Dass man dann denkt, nee, es ist doch keine Hoffnung mehr da. Und dann zu sagen, nein, ich habe mich auf Gottes Namen berufen und deswegen muss er mir helfen. Und dem Teufel zu widerstehen, dem Teufel das auch ins Gesicht zu halten. Und dann heißt es eben, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Schaffe mir Recht durch deine Kraft. Jeder, der den einen Vers, den ich aus dem vorigen Psalm genommen habe, da ist kein Guter auch nicht einer oder da ist kein Gerechter auch nicht einer, wird das halt nur im, tatsächlich die Reformierten haben es am stärksten, die dann eben wirklich so sagen, es ist kein Gerechter. Und von dem her wäre, schaffe mir Recht, dass Gott dann sagen müsste, gut, fahr zur Hölle. Wäre das, was man eigentlich verstehen müsste von heutiger christlicher Sicht, wie das in vielen Gemeinden auch nur unterrichtet wird, dass man nicht den Schritt weitergeht. Aber dann zu sagen, ja natürlich, ohne Jesus wird mir das zustehen, dass Gott mir gar nicht helfen darf. Aber das ist ja das Gleiche, was wir beim Namen schon hatten. Das ist, finde ich das Schöne, im Römerbrief eben das eine, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, haben nicht die Herrlichkeit Gottes, werden aber durch den Glauben gerecht gemacht. Und später in Kapitel 10 heißt es dann, denn es ist kein Unterschied. Es ist über alle derselbe Gott reich an Erbarmen über alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also, wie kein Unterschied ist, dadurch, dass wir alle nicht gerecht sind vor Gott, ist dann auch kein Unterschied für den, ganz gleich, wer zu Gott kommt und sich auf den Namen beruft. Und das ist unser Recht, das wir haben. Und so sagen, ich berufe mich auf den Namen Jesu. Ich berufe mich auf sein Blut. Also, da gibt es dann auch noch alle schönen Sachen dabei, aber der Name reicht eigentlich schon. Und so sagen, dadurch habe ich das Recht. Und ich habe das Recht, dass mir geholfen wird. Ich habe das Recht, dass ich Gottes Stimme höre in meiner Situation. Ich habe das Recht, dass Gott mir heraushilft. Und dass er mir tatsächlich aber auch zeigt, welches Ziel er am Ende verfolgt. Also hilft er mir so raus, dass ich das habe, oder hilft er mir anders raus, dass ich was anderes kriege? Das ist mein Recht. Und zwar, Davids Recht war es schon, einfach bloß als Israelit. Aber wir, die wir zu Jesus gehören, stehen geistlich über David. Und dadurch, weil David ist nur Knecht Gottes gewesen. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind die Braut Christi. Dadurch haben wir ein höheres geistliches Recht, auf das wir Anspruch erheben dürfen, als David. Und wenn David dieses Recht schon hatte, durch Gottes Kraft, also die wirklich alles in Bewegung setzen kann, die einer 90-Jährigen ein Kind schenken kann, dann haben wir auch das Recht, das zu nehmen und zu sagen, okay, die Kraft, mit der Gott Israel aus Ägypten rausholen konnte, auf diese Kraft darf ich mich verlassen. Und das ist mein Recht. Gott, höre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Heißt nicht, dass man nicht im Herzen beten darf. Also, Ne, also ist ja an manchen Punkten, man kann nicht unbedingt laut beten, gerade wenn der Ehepartner im Bett daneben liegt und vielleicht nur einen leichten Schlaf hat, ist es blöd, dann zu sagen, Herr, hilf mir, was? Aber es ist trotzdem gut, wenn man es redet, also selbst wenn man es flüstert, weil man sich das selber nochmal bewusst macht. Natürlich, Hannah, die hat still gebetet, deswegen hat Eli ja auch gedacht, sie sei besoffen. Und sie hat dann aber gesagt, nein, ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet, und Eli als hoher Priester, als Christusfigur hat ihr dann zusprechen dürfen, dein Gebet ist erhört. Und dann eben auch hier, höre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Es ist gut und wichtig, dass wir das reden, damit wir uns selber reden hören. Und auch nochmal in Verbindung mit Psalm 52, ich finde es immer schön, wie die Psalmen zusammenhängen, die ich dann in einem Abend habe, gar nicht geplant. Also, aber eben hier auch wieder die Zunge, dass ich dann das Richtige rede, nämlich das Rechte rede, was Gottes Wort entspricht. Weil nur dann hört ja Gott auch. In 1. Johannes 5 heißt es dann, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen, dass wir erhalten haben, worum wir bitten. Sogar erhalten haben, also wieder dieses schon eigentlich geregelt, bloß sieht man es noch nicht unbedingt. Also Gott, höre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben, sie haben Gott nicht vor Augen, Selah. Also, Stolze, das sind diejenigen, die sich auf sich selber verlassen. Die sagen, also wieder gewissermaßen wie die Toren, die sagen, was brauche ich denn Gott? Ich habe mich doch selber. Und die dann auf den Plan treten und dann halt irgendwie halt, also die sagen, du magst zu Gott gehören, aber ich kann. Und die Gewalttäter, Gewalt bedeutet nicht unbedingt nur, dass man dann umgebracht wird, sondern auch die sagen, ich nehme mir das mit Gewalt, was dir eigentlich zusteht. Dass der Teufel sich dann mitunter auch einschleicht und dann das, was Gott eigentlich mir versprochen hat, mir dann auf einmal zuruft, ach, wolltest du das haben? Habt ihr bestimmt bei euren Kindern auch mal gehabt, ne? Also der große Bruder sagt dann auf einmal, ach, wolltest du das haben? Oder es geht halt auch auf den Schulhof mit den bösen Jungs dann oder was, böse Mädchen gibt's ja auch dann, aber auf alle Fälle, der Böse, der dann halt ankommt mit der Gewalt hat, der sich das gewalttätig ans Leder reißt. Und das Leben bedeutet natürlich auf alle Fälle, dass man umgebracht wird, aber es gibt eben auch diese kleinen Tode, dass man das nicht bekommt, was Gott einem eigentlich fürs Leben geben möchte. Und deswegen, sie haben Gott nicht vor Augen, weil sie sagen, ich sehe das nicht, was Gott da für dich vielleicht versprochen hat oder was auch immer, deswegen hau ich jetzt so rein. Und dann steht man auf einmal plötzlich vor Konsequenzen, bei denen man sagen muss, okay, was macht Gott jetzt damit? Dann aber eben heißt es, siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Beistand. Da ist jetzt nicht direkt das, also das Prinzip ist drin, aber nicht das Wort für den Heiligen Geist, aber das in Johannes 14 und 16 wird das ja dann übersetzt, der Tröster zum Beispiel oder auch der Beistand, der Helfer, genau das ist hier auch gemeint. Gott steht mir bei, er ist mein Anwalt. Gott ist der Richter und Gott ist mein Anwalt. Das ist wunderbar. Da dürft ihr gerne mal noch später Römer 8 lesen, also ab Vers 26 dann bis Vers 34. Erst vertritt uns der Heilige Geist, dann dient uns alles zum Guten, dann ist keine dann ist eigentlich nichts gegen uns, was in Gott ist. Dann kriegen wir auch in Jesus alles, was Gott uns geben möchte, und dann vertritt uns Jesus obendrein auch noch vor dem Vater. Also der Heilige Geist vertritt uns und Jesus vertritt uns. Ich habe 2/3 der Dreieinigkeit schon auf meiner Seite und der Richter ist eigentlich auch auf meiner Seite. Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Und das Leben, natürlich für David damals wahrscheinlich, also weil er ja vor Saul fliehen musste, dass er wirklich gewusst hat, ich komme mit dem Leben davon. Aber auch tatsächlich in dem Sinne, wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Auch das erhält Gott. Warum? Weil er es ja versprochen hat. Trotz Verfolgung, trotz Anfechtung gibt es dieses überfließende Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. Also dass tatsächlich der Widersacher sehen muss, ich komme mit meinen Sachen nicht zurande, wenn das Gotteskind sagt, ich habe ein Recht darauf, das, was mir Gott versprochen hat. Und dann auch darauf steht und widersteht und halt und stopp sagt und so weiter. Und das ist jetzt nicht direkt biblisch, aber ich habe das von diversen Leuten gelernt, tatsächlich auf dem Teufel zu sagen, nimm deine Dreckspfoten von dem, was Gott mir versprochen hat. Und das gerne auch noch konkret ausdrücken. Und dann gerne noch mit dazu sein und nimm dies und das und jenes noch mit. Und dann eben auch noch weiter standhaft bleiben. Also Gott steht mir bei, er hält mein Leben, er wird die Bosheit meiner Feinde vergelten, vertilge sie um deiner Treue willen. Also eben auch wieder, weil Gott treu ist. Und das Wort für Treue, im Hebräischen hängt es mit dem Wort Amen zusammen. Also es gibt ja eine Offenbarung, das sagt, der Amen heißt, also wirklich der Treue. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen Herr preisen, dass er so tröstlich ist. Also David sagt das jetzt, ich mach's später. Auch nochmal wieder, also, weil Gott soll das ja erst machen und dann verspricht er ihm das. Das ist gut, Gott zu versprechen, das mache ich dann für dich. Wenn man es dann tatsächlich schon vorher kann, darf man es sogar schon vorher machen, weil man im Glauben sagt, ich bin gewiss, dass Jesus mir das gibt, also kann ich jetzt schon das tun, zumindest in dem Rahmen, wie es möglich ist, was ich Gott versprochen habe. Und das Freudenopfer, natürlich dann da tatsächlich irgendwie die Tiere abschlachten, aber ein Opfer ist tatsächlich eben irgendwas hergeben, was einem lieb und teuer ist. Was auch immer das ist. Und vor allem deinen Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. Dass Gott den Trost gibt mitten im Leid. Und der Trost bedeutet eben tatsächlich, ich bin da und ich bin derjenige, der den Sturm stillen kann. Ich bin derjenige, der die Situation komplett wenden kann. Ich bin derjenige, dem kein Ding unmöglich ist, selbst wenn alles vor deinen Augen so aussieht, als wäre es nicht so. Denn du errettest mich aus aller meiner Feinde Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Also sagen zu können, Gott rettet mich aus aller Not. Haben wir auch schon in mehreren Psalmen gehabt. Ganz gleich, was die Not ist, also, doch, jetzt zitiere ich es doch noch. Das Schöne in dir ist Freude.
Ja.
Und da heißt es dann ja, du hast in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Mhm. Also ich nenne die Not mit Namen und weiß aber, Gott kann daraus retten. Warum? Weil Jesu Name über dem Namen dieser Not steht. Mhm. Und dann darf ich dir so Not auch im Namen Jesu sagen, hau ab. Oder zumindest sagen, du hast keine Macht, denn Jesus holt mich heraus. Du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Dass ich dann hinterher, das ist zum Beispiel Psalm 18, du holst mich auf tiefen Wassern, dass David dann auf dem sicheren Felsen runtergucken kann auf das Wasser und sagen kann, du hast mir nichts anhaben können. Wie gesagt, es ist schwierig, wenn man mittendrin steckt, aber wenn man dann sich das bewusst macht, weil David hat ja auch, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das genau die Stelle ist, es gibt eine Geschichte, David flieht auf der einen Seite um den Berg und Saul auf der anderen Seite. Und sie würden sich theoretisch treffen, aber kurz bevor Saul und David sich treffen, kriegt Saul die Nachricht, die Philister sind da und Saul muss abbiegen, damit er gegen die Philister kämpft, weil das dann doch wichtiger ist, als seinen Erzfeind hier umzubringen. Und dann ist David dadurch gerettet. Und er weiß es gar nicht unbedingt, also er weiß nicht, wie Gott das macht. Aber er weiß, Gott muss es ja machen. Warum? Aus Davids Sicht, weil ich Gottes Gesalbter bin und ich muss ja noch König werden. Und aus unserer Sicht heute, wir sind Gottes Kinder, wir sind auch Gesalbte, dadurch, dass wir in Jesus sind. Da muss Gott uns helfen. Das einzige Problem ist eben da, wo wir nicht wissen, dass wir auf diese Hilfe einen Anspruch haben. Das sagt Hosea nämlich in Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde, weil die Erkenntnis mangelt, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Wo ich mir nicht bewusst mache, dass Gott mir auch in der Situation helfen will, habe ich keinen Rechtsanspruch in dem Sinne, dass ich ihn nicht geltend mache. Genau. Und beim nächsten Mal Psalm 55. Mal gucken, ob ich den dann ganz schaffe. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir heute wieder lernen durften, was es bedeutet, dein Wort zu reden, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du hilfst in allen Situationen. Zeig du uns das auch in unserem Leben auf wunderbare Weise, wie auch immer das nun möglich sei. Amen.